The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen an diesem Samstag, den 3. Dezember. Herzlich willkommen zu einem Pioneer-Spezialpodcast. Mein Name ist Michael Bröker, ich bin Chefredakteur bei The Pioneer. In dieser Sonderausgabe spreche ich mit einem Mann, der uns eine der wichtigsten Fragen dieser Zeit beantworten soll, nämlich die, ob Klimaschutz auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu erreichen ist. Geht also Ökologie und Ökonomie zusammen? Das ist die Frage. Und dazu habe ich eingeladen Professor Achim Wambach, Wirtschaftsforscher, Ökonom und Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Sein neues Buch heißt Klima muss sich lohnen und genau darum geht es in unserem Gespräch. Geht Klimawandel und Klimaschutz auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten? Passt die wirtschaftliche Systematik, die Marktwirtschaft mit ökologischer Nachhaltigkeit eigentlich zusammen und wenn ja, wie? Wir sprechen also über den Zertifikatehandel, wir sprechen über Reziprozität und natürlich über die Herausforderungen, vor denen die EU, die USA und China als die größten Wirtschaftsblöcke, aber eben auch die größten Emittenten von CO2 stehen. Freuen Sie sich auf ein tiefgreifendes und ausführliches Gespräch mit diesem klugen Ökonomen. Los geht's. Einen schönen guten Tag hier im Pioneer-Podcast, Herr Professor Wambach.
Ja, guten Tag, hallo.
Herr Wambach, wir reden über Klimaschutz und wir reden über marktwirtschaftliche Instrumente, um Klimaschutz zu erreichen. Eins der zentralen Themen in Ihrem neuen Buch. Passt das eigentlich überhaupt zusammen?
Also es muss. Die Regierung ist ja gestartet mit dem Anspruch, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft einzuführen. Also wir kommen aus der sozialen Marktwirtschaft. Und daraus soll eine sozial-ökologische Marktwirtschaft werden. Und jetzt ist eigentlich spannend, genau zu definieren, was bedeutet das denn? Wie kriegen wir dieses ökologisch in die Marktwirtschaft hinein?
Aber war die soziale Marktwirtschaft denn unökologisch?
Naja, wir brauchen eine Klimapolitik. Da kommen wir nicht drum herum. Wir haben noch nicht entsprechende CO2-Preise in allen Sektoren. Das Ökologische ist noch nicht in der Marktwirtschaft angekommen. Also der Anspruch ist schon gerechtfertigt. Jetzt kommt es auf die Instrumente an, wie man es dann auch umsetzt.
Wir reden über die Instrumente. Vorab, Herr Professor Sinn, ein anderer kluger Ökonom, hat neulich bei uns im Podcast gesagt, die Klimaschutzpolitik erschöpft sich in Deutschland eigentlich in Verbote, 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 raus aus der Kohle, raus aus der Kernenergie und vorgeben, worein man gehen muss. Vertrauen wir dem Markt zu wenig in der Klimaschutzpolitik, bevor wir mal über die einzelnen Kriterien reden?
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene man hinschaut. Also die Europäische Union hat eigentlich schon ganz vernünftige Instrumente auf den Weg gesetzt, um auch das Ökologische in den Markt hineinzubekommen. Das ist zum einen der Emissionszertifikatehandel, den es ja bereits schon gibt, schon seit einiger Zeit für die Bereiche Strom, Industrie und den innereuropäischen Flugverkehr. Und die EU will jetzt einen zweiten Emissionszertifikatehandel einführen für die Bereiche, die noch nicht drin sind, Gebäude und Verkehr. Landwirtschaft ist dann auch der letzte Bereich, der muss eigene Regeln haben. Und dann hätten wir Preise für Verschmutzung auch in diesen Sektoren. Und dann hätten wir ein Element, wie das dann in der Marktwirtschaft wirken kann, wie die Unternehmen dann für ihr verschmutzendes Verhalten etwas zahlen müssen und natürlich dann versuchen, das zu vermeiden.
Ich habe in meinem Studium und dem Institut, an dem Sie auch lange Direktor waren, gelernt, der CO2-Zertifikatehandel ist eigentlich das einzig wirksame Klimaschutzinstrument, denn es geht natürlich um das Weltklima und man muss dafür sorgen, dass Verschmutzung teuer ist, aber man muss diesen Ländern auch Möglichkeiten geben, eben über CO2-Handel, dass sie sich einkaufen können, wenn sie aufgrund ihrer industriellen Struktur gar nicht anders können, als mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Also meine Frage ist, warum nicht dieses Instrument maximal auf alle Länder ausbreiten und alle anderen Instrumente lassen?
Also alleine reicht dieses Instrument nicht, reicht auch nirgends in der Marktwirtschaft, dass wir nur über Preise gehen. Förderung von Forschung und Entwicklung ist schon immer Aufgabe des Staates, wegen der hohen positiven Spillover, die da generiert werden. Infrastruktur, da hat der Staat eine wichtige Aufgabe, Bereitstellung der Infrastruktur und das natürlich auch im Energiesektor, Stromnetze, Wasserstoffnetz, da muss der Staat schon ran. Und Forschung und Entwicklung ist da extrem wichtig. Ich glaube, da könnten wir noch viel mehr für ausgeben, weil wir müssen die Kosten runterbringen. Sie haben es richtig angesprochen, es ist ja kein europäisches Thema am Ende, es ist ein Weltthema. Aber wie kriegen wir denn Länder wie China dazu oder Länder wie Indien dazu, dass sie eine ambitionierte Klimapolitik machen? Dafür muss es sich lohnen, dafür muss es kostengünstig sein. Und wir sehen das in der Solartechnologie, da sind die Preise rapide gefallen in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir so eine Dynamik auch im Wasserstoffbereich hinbekommen, dann lohnt es sich für die auch zu sagen, wir brauchen gar nicht die Kohle, das Öl, sondern wir können das auch mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Deswegen ist unsere primäre Aufgabe, nicht unbedingt die Ziele zu erreichen, beziehungsweise Ziele sollten wir schon erreichen, aber wie wir sie erreichen, wir müssen sie so erreichen, dass es kopierfähig wird, dass diese Länder sagen, ja, das übernehmen wir. Und teilweise ist es schon übernommen worden. Zum Beispiel der Zertifikatehandel, das ist ja auch eine neue Technologie. Wie wird das gemessen? Welche Unternehmen sind da drin? Wie wird es kontrolliert und so weiter? Und China hat jetzt auch in Teilbereichen einen Zertifikatehandel.
Ja, aber Ihr Buch heißt Klima muss sich lohnen und eigentlich müsste es ja heißen Klimaschutz muss sich lohnen. Und wenn ich mir dann die COP27 anschaue, China, da hat sich dieses große Land, das die Nummer 1 oder ich glaube die Nummer 2 bei der Verschmutzung des Klimas ist, sich als Entwicklungsland geriert und hat plötzlich ganz viele finanzielle Kosten, die eigentlich für diese kleineren Länder auferlegt bekommen, hat sie sich selbst in ihr eigenes Budget hineinverhandelt. Also China tritt ja gar nicht auf der Weltbühne als Klimaverschmutzung, sondern gibt sich dann plötzlich, wenn es drauf ankommt, als Entwicklungsland, das Unterstützung benötigt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Chinesen verstanden haben, dass Klimaschutz sich lohnt.
Das eine ist eine Gerechtigkeitsdiskussion und da sagen die Chinesen mit einem gewissen Recht, die ganze historische Verschmutzung kommt nicht von uns, die kommt von anderen Staaten, auch wenn die aktuelle zum großen Teil aus China kommt. Das andere ist aber sozusagen eine Machtfrage, wer zahlt, wer sorgt dafür, dass diese Maßnahmen gemacht werden. Und ich denke, das Vielversprechendes auf der internationalen Bühne ist nicht das Paris-Abkommen. Da sagt ja jedes Land, was es machen will, das hat noch nie gereicht. In allen internationalen Abkommen brauchen wir ein Maß an Reziprozität, Abrüstungsverträge. Rüstest du ab, rüste ich ab. Ja? Oder auch Handelsverträge. Ich senke die Zölle, wenn du sie senkst, aber wenn du sie erhöhst, erhöhe ich sie auch. Wir brauchen immer diesen reziproken Charakter. Und das vielversprechende Weg ist dieser Klimaclub, der diskutiert wird. Was da gemacht wird, ist, man kombiniert die Wirtschaftsräume mit der Klimapolitik. Also in der Klimapolitik sind Wirtschaftsregionen, die sagen, wenn du hier rein willst, mit uns Wirtschaft machen willst, musst du eine Klimapolitik machen. Wenn nicht, kriegst du an der Grenze einen Zoll. Die EU denkt in diese Richtung mit diesem Grenzausgleich, aber die EU ist zu klein für einen Klimaclub. Das müssten eigentlich die EU, die Amerikaner und die Chinesen zusammen hinbekommen, die drei größten Wirtschaftsräume, die Hälfte der Welt an BIP, die Hälfte der Welt an Verschmutzung. Und wenn die sagen, in unsere Wirtschaft, also erstens, wir machen eine Klimapolitik und zweitens, in diese Wirtschaftsräume kommt man nur rein, wenn man sie auch macht oder man kriegt eine Eintrittsgebühr, wenn man da rein will, dann haben wir eine echte Chance, es auf Weltebene hinzubekommen. Dafür brauche ich nicht 199 Staaten, dafür reichen diese drei Wirtschaftsräume.
Aber mit Verlaub, Herr Professor, das ist ja naiv, dass die USA, China und Europa in einen gemeinsamen Klimaclub gehen. Ich weiß, Olaf Scholz vertritt auch diese These, er will das erreichen. Das ist doch naiv, zumal die Chinesen und auch die Indonesier und die Inder sagen, lasst uns erstmal euren Wohlstandslevel bekommen, euer Industrielevel hätten wir auch gerne und dann können wir gerne über gemeinschaftliche Klimaschutzmaßnahmen reden.
Ja, gemeinsamer Klimaschutz ist ja schon ein öffentliches Gut, das auch allen zugutekommt am Ende. China ist stark vom Klimawandel betroffen. Also China hat ein starkes Interesse. Und wenn ich mit chinesischen Kollegen diskutiere, da wo wir uns darauf einigen können, ist die Klimapolitik. In anderen Bereichen sind wir unterschiedlicher Meinung, aber nicht in der Klimapolitik.
Aber die Not ist noch nicht so groß zu drehen.
Neulich hat ein Kollege gesagt, das war einer der anderen COP, der Einzige, der langfristig gedacht hat, weil es das einzige Land ist, wo die Regierung denkt, auch noch in 15 Jahren an der Macht zu sein, ist China. Ja, das ist also, okay. Nein, China denkt schon da sehr langfristig. Und wir merken ja jetzt, dass aus China wieder Signale kommen, in die Wirtschaftsräume reinzukommen. Sie wollen wirtschaftlich nicht abgekoppelt werden. Und deswegen, wenn wir diese Kombination hinbekommen, wirtschaftlich zusammenarbeiten, weil wir auch klimapolitisch zusammenarbeiten, das ist die beste Chance, die wir haben. Ich sehe auch nicht die Alternative, dass wir mit Paris weitermachen und dann sagen, jeder macht, was er will. Das wird nicht funktionieren.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Das komplette Gespräch mit Professor Achim Wambach hören Sie auf thepioneer.de und natürlich in unserer Pioneer-App. Danke, dass Sie unseren Journalismus unterstützen. Ich wünsche Ihnen ein möglichst angenehmes und erholsames Adventswochenende. Ihr Michael Bröker.